man sehnt sich eigentlich nach etwas, was sich der Kontrolle entzieht, um dann davon umso mehr begeistert und berührt zu werden. Aber da ist immer so diese FOMO, ja, was, wenn es dann doch scheiße ist, dann habe ich irgendwie Zeit verschwendet. Ich glaube, dann bei Mikroabenteuern und generell bei Abenteuern auf Reisen auch, geht es halt darum, diesen Mut zu haben, sich davon zu lösen, von diesem, ja, ich muss alles schon vorher bewerten oder ich muss Bewertungen mir durchlesen, um zu wissen, dass es gut wird. Die radikalste Reiseerfahrung ist heutzutage Flugmodus. Das ist, glaube ich, schon was so in unser Bewusstsein sinkt, die Erlebnisrate zu steigern, immer mehr zu machen, dass das nicht diesen Effekt hat. Wenn man jetzt überlegt, ja, wie will ich jetzt eigentlich in Zukunft reisen, dann würde ich auch sagen, noch mehr auf meinen eigenen zwei Füßen, noch mehr im Nahraum. Wo sind die tollsten Spots? Wenn du da um 7 Uhr morgens auf dem Felsplateau stehst, dann hast du die geilste Aussicht. Mache ich wirklich alles nicht, habe ich keinen Bock drauf.
Herzlich willkommen bei Frei Raus, dem Podcast für mehr Freiheit und Abenteuer in unserem Leben. Ich bin Christo Förster und hoffe, dass du gut durch die zuletzt ja doch wieder etwas nässeren und ungemütlicheren Tage gekommen bist. Der Sommer hat ja noch gar nicht begonnen, das steht jetzt kurz bevor. 21. Juni ist es soweit, der längste Tag des Jahres und Sommerbeginn. Und insofern ist das ja auch okay, dass da draußen jetzt ein bisschen Regen fiel. Es hat definitiv ganz gut getan, der Natur. Und die Natur haben wir, die wir diesen Podcast hören oder machen, das behaupte ich jetzt einfach mal, ja, alle immer im Blick und freuen uns, wenn es der gut geht. Ich kriege gerade sehr direkt mit, ob es draußen regnet oder nicht, weil ich seit 4 Wochen wieder draußen auf der Terrasse schlafe. Alles gut, keine Eheprobleme, brauchst dir keine Sorgen machen. Ich habe nur das Gefühl gehabt, Mensch, ich will da mal wieder ein bisschen mehr draußen sein und auch die Nächte draußen verbringen. Ich habe das im vergangenen Jahr ja wirklich eigentlich ein ganzes Jahr gemacht, dass ich auf der Terrasse geschlafen habe. Dann, nachdem Anfang des Jahres eine neue Matratze in unseren Haushalt kam, die bzw. die schlechte Matratze, die mal ein Grund war dafür, dass ich auf die Terrasse gezogen bin, die war dann weg und es gab diesen Grund nicht mehr. Deswegen war ich wieder eine Zeit lang drin nachts, aber nun seit 4 Wochen wieder da draußen und es tut mir total gut. Ich habe noch nicht mal dieses Tarp, also die Regenplane, die ich im vergangenen Jahr zusätzlich, obwohl ich eigentlich unter einem Terrassendach liege, das aber seitlich etwas offen und da kommt dann durchaus manchmal ein bisschen Regen rein, wenn es regnet und der Wind entsprechend steht. Dieses Tarp habe ich jetzt gar nicht mehr gespannt und wenn es da mal so ein bisschen rein nieselt, dann habe ich festgestellt, macht auch das mir gar nicht viel aus. Solange ich warm liege, muss es gar nicht so hundertprozentig trocken sein. Ich hoffe aber natürlich jetzt, wo der Sommer ansteht, dass auch wieder ein paar trockene Tage kommen, dass das Wetter etwas freundlicher wird, gerade auch mit Blick auf die Sommerferien, die ja für die meisten von uns vor der Tür stehen. Egal, was in diesen Sommerferien passiert, es sind auf jeden Fall Schulferien. Die meisten, die irgendwo arbeiten, haben ja auch im Sommer zumindest mal 1, 2, vielleicht sogar 3 Wochen frei. Und alle, die keinen Urlaub haben, die wollen natürlich trotzdem gerne draußen ein paar schöne Momente erleben. Es geht in der heutigen Folge um das Reisen, um das Urlaub machen auf der einen Seite, aber auch die Frage, wie sieht denn gute Erholung aus in den Ferien beim Reisen? Ist das dann Urlaub? Ist das Abenteuer? Was macht das Reisen in seinem Kern aus? Und was macht es so besonders? Was macht es so attraktiv? Inwiefern haben wir vielleicht ein Stück weit verlernt zu reisen? Und wie können wir unsere Reisen jetzt im Sommer, aber auch darüber hinaus gestalten, damit sie richtig, richtig gut werden. Ich habe dafür jemanden eingeladen, um über dieses Thema zu sprechen. Und zwar jemanden, der ein absoluter Experte auf diesem Gebiet ist, weil er gerade genau über dieses Thema ein Buch geschrieben hat. Und zwar Philipp Lage. Philipp ist Journalist, der sich seit vielen Jahren sehr intensiv mit dem Thema Reisen beschäftigt. Ist Reisejournalist, schreibt für renommierte Magazine und Zeitungen, ist aber selber auch sehr viel draußen unterwegs auf eine bestimmte Art und Weise. Davon wird er auch heute erzählen und hat, wie gesagt, gerade jetzt ein Buch veröffentlicht, das da heißt Travel is Broken, warum Reisen oft enttäuscht und wie wir es neu entdecken können. Über dieses Buch bin ich gestolpert und habe sofort den Wunsch gehabt, mit Philipp mal über dieses Thema zu sprechen. Philipp ist nach Hamburg gekommen, ins Frei-Raus-Studio. Wir haben uns hingesetzt und dieses Gespräch, das wir geführt haben, das kannst du jetzt hören. Wir atmen vorher, bevor wir da reingehen, aber noch einmal kurz tief durch. Den Frei-Raus-Podcast gibt es jetzt mittlerweile seit über 6 Jahren. Es sind hunderte Folgen entstanden in dieser Zeit mit jeder Menge Inspiration, mit ganz viel Impulsen für mehr Freiheit und Abenteuer in unserem Leben. Damit das so weitergeht, damit noch viele Menschen inspiriert werden mit den Geschichten, die ich hier in diesem Podcast erzähle, mit diesen Ideen, die ich teile, bin ich auf deine Unterstützung angewiesen. Und zwar, indem du diesen Podcast hörst, wenn er dir gefällt, anderen Menschen von ihm erzählst. Und was du auch machen kannst, du kannst diesen Podcast mit einem kleinen finanziellen Beitrag unterstützen. Entweder einmalig, zum Beispiel über PayPal, oder auch dauerhaft mit einem monatlichen Betrag über PayPal oder Steady. Alle Infos zu den Möglichkeiten, wie du diesen Podcast unterstützen kannst, bekommst du unter christophförster.com/freiraus. Philipp, herzlich willkommen.
Vielen Dank. Schön, dass ich hier bin.
Travel is Broken ist der Titel deines Buches. Das Reisen ist kaputt. Was veranlasst dich zu dieser Annahme, dass das Reisen hinüber ist?
Das ist natürlich ein bisschen ein provokanter Titel, aber ich würde sagen, das Reisen gilt halt nicht mehr so als vorbehaltlos, cool, inspirierend, erstrebenswert, eher im Gegenteil. Also der Titel bezieht sich auch so ein bisschen auf die Debatte, die wir in den letzten Jahren haben, Stichwort Klimawandel, Emissionen, Overtourism. Ich kenne das ja selbst als Journalist, Reiseartikel über Fernreisen oder speziell Kreuzfahrten erzeugen dann immer wütende Leserkommentare, man darf sowas nicht mehr machen. Also das Reisen steht halt schon moralisch sehr in der Kritik und das war ja lange Zeit nicht so. Und das ist jetzt irgendwie neu, es polarisiert plötzlich. Und man hat das Gefühl, die Art, wie wir reisen, erzeugt Schäden, die sich nicht mehr ignorieren lassen. Und damit meine ich jetzt nicht mal nur den Klimawandel, sondern eben auch ganz konkret vor Ort, ne? Verdrängung der Einheimischen, Zerstörung der Natur. Das ist so die eine Seite. Das hat mich auch ein bisschen zu diesem Buch verleitet, dass ich so festgestellt habe, ja okay, etwas, was immer als was Tolles galt und was ich ja auch immer sehr geliebt habe, steht plötzlich so unter so einer Pauschalkritik oder Verurteilung. Also ich erinnere mich an eine Sendung bei Funk, die lief auf YouTube und da war dann so die Streitfrage, muss Massentourismus ein Ende haben? Und da wurden diese Argumente ausgetauscht und wurde halt dann irgendwie sehr negativ über das Reisen gesprochen. Dann habe ich so ein bisschen angefangen, mich damit zu befassen und zu sagen, okay, irgendwas ist da kaputt gegangen. Was ist denn eigentlich so kaputt gegangen? Vielleicht kann man sagen, Tourismus hat ja auch immer schon Schäden verursacht, nur jetzt sind sie sichtbarer. Und dann ist es aber so ein bisschen umgeschwenkt auf diese persönliche, individuelle Ebene, dass ich so ein bisschen mich gefragt habe, ja, wie reisen wir eigentlich, wie erleben und nehmen wir unsere Reisen eigentlich heute wahr im Vergleich zu, keine Ahnung, vor 15, 20 Jahren. Und das ist ja auch noch so ein Reisen, was ich kennengelernt habe mit Lonely Planet, mit dem Rucksack. Man hatte noch kein Smartphone dabei, es gab nirgendwo Internet, es gab noch nicht Social Media. Man hatte ganz dürre, spärliche Infos über Orte. Und hat sich dann entsprechend, wenn man weg war, auch ganz weit raus ganz weit weggefühlt, also auf eine gute Weise ja der Welt ausgesetzt. Und das ist auch ein Gefühl, was ich in den letzten Jahren selbst immer häufiger vermisst habe. Und das ist so eine Sache, wo sich Reisen in sehr kurzer Zeit sehr radikal verändert hat, wenn man mal sich vergegenwärtigt, was damit so einhergeht. Klar, wir finden irgendwie besser den Weg jetzt, wenn wir irgendwo in Peru sind oder auch nur auf Sizilien. Aber es ist ja auch viel verloren oder abhanden gekommen, was das Reisen mal ausgezeichnet hat. Klar, es ist irgendwie offensichtlich, uns fällt es allen wahnsinnig schwer, runterzukommen, abzuschalten, überhaupt mal sowas wie Erholung und Urlaub zu genießen. Und wir wissen, das liegt irgendwie daran, dass sich Arbeit und Freizeit so nicht mehr trennen lassen. Und natürlich, obviously, am Smartphone. Das ist natürlich auch irgendwie immer schwieriger geworden. Und ich glaube halt auch, dass es bei Reisen heute vor allem darum geht, in kurzer Zeit möglichst viel zu erleben. Und dass wir da aber so einen Kipppunkt erreicht haben, wo wir nicht mehr das kriegen, was wir uns eigentlich vom Reisen erhoffen.
Ja, ich glaube, das sind so zwei Aspekte drin. Einmal die Kritik am Reisen allgemein, aus Klimawandelsicht, sage ich mal. Ich habe fast das Gefühl, dass die ein bisschen abgeebbt ist wieder. Also dass da auch so eine Wellenbewegung drin ist, dass das eigentlich gar nicht so das ganz große Ding ist. Gerade, dass man, ja, also diese Flugscham und Reisescham, die ist gar nicht mehr so groß, wie sie vor ein paar Jahren mal war. Aber dieser andere Aspekt, ich glaube, der ist auch wirklich so ein Knackpunkt, den du beschreibst, die Art, wie wir reisen. Dass wir uns da irgendwas erhoffen, was wir aber gar nicht kriegen und dadurch noch wieder unzufriedener eigentlich sind und aber auch es vielleicht nicht so richtig schaffen, aus unserer Haut zu kommen, wie wir das ja auch von unserem Smartphone-Konsum manchmal kennen. Ja, wir machen das, wir wollen das eigentlich nicht, so, wir wissen, das nervt uns auch an anderen, ja, aber wir kriegen es trotzdem selber nicht gebacken, das zu verringern. So, und da habe ich manchmal das Gefühl, das ist beim Reisen ja ähnlich. Wir wissen, das tut uns gut, das könnte uns gut tun, aber wir machen es dann, wir packen es irgendwie falsch an oder so und kommen dann doch ja nicht mit dem erhofften Effekt oder wie erhofft verändert nach Hause. Und das ist ja dann nochmal so ein Punkt, wie schaffen wir das, dass wir wiederkommen von einer Reise und das nicht nach zwei Wochen alles wieder ist, wie es vorher ist oder wie es vorher war. Darüber wollen wir heute sprechen. Und ich fände es schön, wenn wir über auch Lösungen sprechen. Also ja. Was können wir tun, damit wir irgendwie wertvoller reisen, damit diese Reisen wertvoller werden für unser Leben, also für unseres, aber vielleicht dann auch nochmal für andere. Ne? Weil den Aspekt wollen wir auch nicht völlig außer Acht lassen. Was macht das, wie wir reisen?
Ja, genau. Und das, also es hängt auch ein bisschen zusammen, weil man stellt dann fest, wenn man drüber nachdenkt und sich überlegt, wie könnte es anders gehen, dass viele kleine, ich sag jetzt mal Maßnahmen oder Änderungen, Stellschrauben dann auch dazu führen, dass man im Grunde auch etwas nachhaltiger reist. Du hast es auf jeden Fall, ja, das ist auch mein Empfinden, dass die Klimafrage jetzt im Grunde nicht mehr so viele Leute juckt. Es ist eher so dieses, boah, es ist irgendwie Krise, die Welt bedrängt mich und jetzt lass mich mit moralischen Fragen in Ruhe. Aber umso schöner ist es ja, wenn man dann sagen kann, okay, ich mache jetzt für mich individuell was Wertvolles, Gutes und dann tue ich damit auch noch anderen was Gutes. Also es geht so ein bisschen Hand in Hand.
Um uns den Lösungen mal zu nähern oder den Ideen, du bist ja auch nicht derjenige, der jetzt hier die Lösung alle parat hat und dann funktioniert es, aber du hast ein paar Ideen, weil du dich sehr intensiv damit beschäftigt hast. Die großen Sommerferien stehen jetzt vor der Tür. Das sind in der Schule immer 6 Wochen gewesen zumindest. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, bei mir waren es damals schon immer 6 Wochen und das sind es heute auch noch, aber bei meinen Kindern 6 Wochen Sommerferien. Die haben sich ja früher unendlich lang angefühlt. Es war ja gar kein Horizont abzusehen, wann man irgendwann dann wieder zur Schule muss. Wir waren auch nicht ständig weg, diese 6 Wochen. Heute, und die Frage ist, inwiefern hängt das einfach mit dem Alter zusammen und inwiefern aber auch mit anderen Dingen, fühlen sich 6 Wochen Sommerferien anders an. Die verfliegen eigentlich so. Ich habe eben gerade noch, interessant, weil wir über Smartphone gesprochen haben, ein Instagram-Reel gesehen, so zwischendrin irgendwie, wo jemand drüber gesprochen hat. Derjenige, der da die Zeit laufen lässt, kann der mal seinen Finger kurz vom Display nehmen, was dazu führt, dass die Zeit immer doppelt so schnell läuft. weil das kann doch nicht sein, das muss wieder langsamer laufen. Wir haben das Gefühl, dass die Zeit einfach super schnell läuft. Warum?
Ich denke, also natürlich ist es so ein bisschen ein biografischer Effekt, dass Zeit schneller rumgeht, je älter man wird, weil die Zeit, die dazukommt, immer ein kleinerer Teil des bisherigen Lebens ist. Aber ich glaube, das ist nicht alles. Also das weiß ja auch die Forschung, dass Zeitwahrnehmung total subjektiv ist. Und da gibt es ja auch verschiedenste Ergebnisse zu, in welchen Situationen Zeit schnell und vergeht oder auch nicht so schnell. Und diese Sehnsucht, im Grunde Urlaub nochmal wie ein Kind zu erleben, wo, genau wie du es gesagt hast, irgendein Ort, der aus heutiger Sicht eher vielleicht sogar unspektakulär war oder ein bisschen spießig, ja, keine Ahnung, jetzt in meinem Fall zum Beispiel jetzt irgendwie Norderney oder so, dass der sich wie ein riesiger Erfahrungsraum angefühlt hat, wo irgendwie gefühlt alles passieren konnte. Ja, warum ist das heute nicht mehr so? Warum sind auch erwachsene Reisen dann nicht mehr so im Vergleich zu anderen Reisen, die man als Erwachsener vielleicht mal gemacht hat? Also da beziehe ich mich in meinem Buch unter anderem auch auf den Soziologen Hartmut Rosa. Das finde ich wahnsinnig spannend. Der hat so ein Buch geschrieben, Beschleunigung, wo er dieses Phänomen versucht irgendwie einzufangen. Und er argumentiert im Grunde, dass ein erfülltes Leben heutzutage bedeutet, möglichst viele intensive Erlebnisse hintereinander zu schalten und möglichst viel Leben in die Zeit zu pressen, die wir haben. Das leitet er natürlich ganz aufwendig her auch, warum das so ist und wir glauben nicht mehr an Gott und Gegenwart und Jenseits und bla bla bla. Aber entscheidend ist ja, dass man das wirklich so überall im Alltag sehen kann. Und es hat damit zu tun, dass wir in allen Bereichen des Lebens so viele Möglichkeiten haben. Also es fängt beim Dating an, Wahl der Studiengänge, aber auch schon sowas Triviales irgendwie wie Netflix oder Spotify. Also ich habe das oft, dass ich eigentlich Musik hören will, aber diese Auswahl überfordert mich. Und dann denke ich immer, oh, was ist denn jetzt der perfekte Song für diesen perfekten Moment? Und ich kann mich nicht entscheiden. Und dann ist der Moment, den ich eigentlich auskosten will, schon wieder weg. Und so ist es halt bei ganz vielen Dingen. Also wir werden immer begleitet von der Angst, uns falsch zu entscheiden und dadurch etwas Besseres zu verpassen. Und das gilt im Grunde so für alle Lebensbereiche. Und wir versuchen dem zu entkommen, indem wir eigentlich versuchen, möglichst viel zu machen. Also wir erledigen dann irgendwas und hören dabei Podcasts zum Beispiel. Oder wir machen Multitasking. Oder wir versuchen einfach Sachen schneller zu machen. Und beim Reisen sieht man das ja, man hat eine begrenzte Zeit, Urlaubstage sind kostbar. Und das führt dazu, dass man möglichst viele Orte sehen und Dinge erleben will auf einer Reise. Und wozu führt das? Im Grunde, dass die Zeit, die wir Dingen widmen oder den einzelnen Dingen widmen, immer knapper wird. Also wenn ich einen Tag mir nur nehme für einen Ort, weil ich 6 andere Orte sehen will, dann habe ich eben viel weniger Zeit dort. Und das hat dann aber einen Effekt. Und zwar, dass ich gar nicht so eine Ruhe und vielleicht Muße habe, mich darauf einzulassen, auf diesen Ort, vielleicht auch mal auf eine Unterhaltung, auf Menschen, die ich dort treffe, auf Sachen, denen ich begegne, die ich noch nicht kenne, die aber vielleicht meine Neugier wecken, wo ich dann sage, ah, spannend, da könnte ich mal genauer hinschauen. Das findet alles nicht mehr statt. Und zum Beispiel Rosa argumentiert jetzt so, dass das dann auch dazu führt, dass wir auch weniger Erinnerungen produzieren. Und er sagt im Grunde, wir müssen uns länger einer Sache widmen, einer Sache, wo wir nicht genau schon vorher wissen, was kommt. Und dann haben wir die Chance, dass daraus eine Erfahrung wird. Und eine Erfahrung ist eben nichts, was man so schnell abhakt und konsumiert und was einfach nur irgendwie ein schnelles Foto für Social Media bringen soll, sondern was, wo wir den Ausgang auch oft noch nicht kennen. Also dieses sich auf einen Ort einlassen heißt ja auch immer, ich habe noch nicht die Checkliste in der Tasche, 5 Orte, die ich mir jetzt angucken muss, sondern ich gucke erstmal, wie der Ort ist und was der mit mir macht und was am Ende rauskommt, weiß ich noch gar nicht. Eine Erfahrung ist dann etwas, was eine Erinnerung erzeugt, eine tiefere Erinnerung und was eigentlich auch das Wertvolle ist, was wir mitnehmen und suchen wollen. Um es nochmal an einem ganz einfachen Beispiel zu machen, wir glotzen halt irgendwie inzwischen abends auf der Couch 60 Reels hintereinander weg, von denen im Grunde uns nichts in Erinnerung bleibt. Das ist im Grunde leere Zeit. Also wir haben kurze Erlebnisepisoden, von denen wir eigentlich nichts erinnern. Und man kennt es ja noch, das Erlebnis des Kinos. Das war ja eigentlich auch immer aus heutiger Sicht so nostalgisch. Ich gehe zwar ab und zu noch ins Kino, aber viel zu selten. Da hat man sich dann mal 2 Stunden auf eine Fiktion eingelassen, in die man wirklich buchstäblich eingetaucht ist. Und klar, vergisst man auch viele Filme, aber manche bleiben dann auch für immer. Und das passiert aber nur, wenn wir mit voller Aufmerksamkeit und Konzentration uns einer Sache widmen über einen längeren Zeitraum. Und das ist aber eine Fähigkeit, die wir im Grunde verlernen. wie viel Schuld wir daran jetzt selber haben und wie viel die Tech-Plattformen, das ist natürlich jetzt eine große spannende Frage, aber ich glaube, es ist unbestreitbar. Und das kann ja auch jeder sagen, wenn er über sein eigenes Leben sich anguckt, irgendeinen Film gucken, 2 Stunden und nicht am Handy sein, dafür muss man schon ins Kino gehen, weil zu Hause auf der Couch macht man es nicht mehr.
Und diese 2 Stunden, die du dann im Kino verbracht hast, die fühlen sich höchstwahrscheinlich, um in dem Bild zu bleiben und auch in der Parallele, länger an als, oh, 2 Stunden schon vorbei, während ich hier durchgescrollt habe.
Absolut, so. Absolut.
Und das ist es dann, ne, dass diese Verknüpfung auch mit den Erinnerungen, die durch dieses Erfahren entstehen, dass das dazu führt, möglicherweise kommen wahrscheinlich noch viele andere Faktoren dazu, dass wir eben Zeit anders wahrnehmen. Dass sie nicht so vorbeigerauscht ist und auf einmal weg war, sondern dass wir was mit der verbinden und wir sie als länger wahrnehmen.
Ich glaube, Erinnerung ist da dann auch, also das ist natürlich auch wertvoll. Es gibt ja schon, es gibt so ein Holiday-Paradox. Also es ist schon so, dass sozusagen eine Erlebnisdichte auch viele Erinnerungen produziert. Also dass man jetzt, weil man im Urlaub viel erlebt, geht die Zeit dann schnell rum, aber im Rückblick fühlt sie sich halt sehr ausgedehnt an. Und das war ja dann auch als Kind so, dass man natürlich auch im Urlaub schon Sachen unternommen hat oder hat neue Orte gesehen. Also die Eindrücke waren natürlich schon neu und es waren viele neue Eindrücke. Aber ich glaube, dass dann schon eben so ein Kipppunkt erreicht ist, wo wir uns jetzt zu viel zumuten und damit uns so ein bisschen die Chance nehmen, dass Dinge sich auch mal setzen. Also ich habe irgendwie, also auch die Reisefrequenz ist eigentlich sehr hoch. Also dass man sagt, man macht lieber 2x1 Woche Urlaub als 1x2 Wochen, weil irgendwie sonst fühlt sich das an, als würde man irgendwie was vergeuden oder kann man ja 2 Orte sehen. Und ein Freund meinte neulich mal irgendwann zu mir, wir sind jetzt so viel gereist und irgendwie habe ich das Gefühl, wenn man zurückkommt, ich habe gar nicht Zeit, die Eindrücke sacken zu lassen. Wir planen immer schon die nächste Reise und das ist ja so dieses Ding, da bleibt irgendwie nicht so viel hängen. Und ich finde das auch, wenn man jetzt mal so eine ganz einfache Tätigkeit nimmt, wie Wandern oder sich in den Bergen bewegen, was ich ja auch gerne mache, dann erzeugt das halt so eine prägende Erinnerung, wenn man wirklich mal 1 Woche ein Gebirge durchwandert und wenn es jetzt einfach nur eine Hüttentour ist, aber dass man immer in diesem langsamen Tempo dieses Gebirge erlebt mit seinen verschiedenen Wettern, ist mit meinen tollsten Erinnerungen irgendwie auf den ersten Hüttentouren so auch mal stundenlang durch Nieselregen laufen und eben nicht nur sagen, ey, wir machen irgendwie eine Tagestour oder es muss jetzt in einem Tag auf die Zugspitze gehen, so wie das heute ist, was sagen ja auch Bergführer und so. Es muss sozusagen schnell, schnell, schnell. Die Leute kommen dann von München runter in 3 Tagen, müssen die krasseste Tour machen. Bestimmt cool, aber ich bin schon sicher, dass dieses sich länger einer Sache aussetzen und da auch sich selbst kennenlernen und im Gebirge jetzt auch natürlich das Gebirge verstehen, dadurch besser. Wenn man eben mal 7 Stunden durch den Regen gelaufen ist, dann macht das nicht nur was mit einem selbst, es schärft auch so die Fähigkeiten und das ist eine viel prägendere Erfahrung.
Das ist so die Gefahr an der Idee der Mikroabenteuer, mit der ich mich ja sehr intensiv beschäftige seit vielen, vielen Jahren. Die Idee besagt ja im Prinzip, dass so ein Abenteuer auch in einem kurzen Zeitraum rein, ich will nicht sagen pressen kannst, aber so verstehen es eben dann manche. Ja? Also maximal 72 Stunden, das ist so eine Regel, die ich mir mal irgendwann aufgestellt habe für ein Mikroabenteuer. So, weil danach ist ein Abenteuer auch toll, aber dann ist es eben für mich kein Mikroabenteuer mehr, weil es dann nicht mehr klein ist. Aber da halt dann möglichst viel reinzuballern, ja, und in der Kürze der Zeit halt ganz, ganz viel zu erleben, ist, wie gesagt, glaube ich, schon auch eine Gefahr. Und da hat sich für mich auch ein Stück weit so mein Verständnis gewandelt in den Jahren, dass ich heute noch mehr das Gefühl habe, hey, das Wichtige ist, glaube ich, an dieser Idee, ein Abenteuer erleben loszulösen von, ich muss weit weg sein. Oder ich muss irgendwie was ganz Tolles, Aufregendes machen, ich brauche super Ausrüstung, sondern kommt auf meine Haltung an, auf meine Einstellung. Aber eben dieses Abenteuer dann auch nicht als so ein höher, schneller, weiter zu begreifen, sondern als möglicherweise genau das Gegenteil. Also auf der anderen Seite mal raus von der Komfortzone und zu sagen, ich bilde jetzt nicht das Muster, was mich schon durch den Alltag trägt, auch noch in diesem Abenteuererleben ab und mache höher, schneller, weiter, sondern ich lasse mich mal treiben. Gehe ohne Handy los oder ich sage, ich weiß gar nicht wohin. Und ich laufe einfach los. Und das kann ja ein viel größeres Abenteuer sein.
Total. Und ich finde, man muss es auch so in Relation setzen zu dem Radius, den man wählt. Also wenn man irgendwie sagt, ich fahre raus aus Berlin nach Brandenburg und halte mich da 10 Stunden in der Natur auf, dann klingt das erstmal kurz. Aber im Verhältnis zu einem anderen verdichteten Tag, den ich erlebe, mit, keine Ahnung, 3000 Eindrücken und Reizen, die auf mich niederprasseln, dann ist es ja schon wieder mega entschleunigt. Also klar, wenn ich jetzt für einen Tag nach Kopenhagen fliegen würde, ist es was anderes. Aber wenn ich einen Tag in Brandenburg rausgehe und mich da irgendwie in den Wald knalle, dann würde ich auch sagen, das ist ja ausgedehnte Zeit, weil es ist ja auch wahnsinnig reizarm. Da passiert ja dann viel mit mir. Also ich habe das jetzt im Februar mal gemacht, mitten im Winter. Das war schon eine Recherche, aber ich bin mal so in den Wald rausgefahren und habe bei -5 Grad so draußen bivakiert und irgendwie in die Sterne geguckt und bin vorher noch einem Wildschwein begegnet und wusste nicht, ob ich einen guten Platz finde, wo ich mich sicher fühle und so. Im Grunde ist es ja genauso Mikroabenteuer, wie du sie beschreibst. Und das war total intensiv. Und ich glaube, da kommt auch noch was anderes ins Spiel als jetzt so die Zeit, die man einer Sache widmet. Und das ist dann auch was, was ich in meinem Buch beschreibe, wenn es um die Erlebniskultur geht. Wenn es heute ums Erleben geht, wollen wir im Grunde schon vorher wissen, wie das Erlebnis aussieht. Weil, wenn wir es nicht wissen, dann haben wir wieder das Risiko, Zeit zu vergeuden. Weil wenn es am Ende nicht gut ist, dann hat man da irgendwie Geld investiert und ärgert sich. Und das ist aber ja das Paradoxe. Also ein Abenteuer per se kann ja nicht funktionieren, wenn ich genau weiß, was ich kriege. Und das ist fast schon so ein widerstreitender Impuls. Man sehnt sich eigentlich nach etwas, was sich der Kontrolle entzieht, um dann davon umso mehr begeistert und berührt zu werden. Aber da ist immer so diese FOMO, ja, was, wenn es dann doch scheiße ist? Dann habe ich irgendwie Zeit verschwendet. Und ich glaube, dann bei Mikroabenteuern und generell bei Abenteuern auf Reisen auch, geht es halt darum, diesen Mut zu haben, sich davon zu lösen, von diesem, ja, ich muss alles schon vorher bewerten oder ich muss Bewertungen mir durchlesen, um zu wissen, dass es gut wird. Und das fällt uns, glaube ich, auch immer schwieriger, weil es so verlockend ist, einfach immer zu gucken, oh, ich bin jetzt auf der und der Insel, was ist denn jetzt der schönste Strand? Ah ja, ich gucke mir aber die Google-Rezension. Ja, wie absurd es ist, du bist irgendwie auf einer tropischen Insel, eigentlich ist es ein Paradies und dann liest du irgendwie Google-Rezensionen, was der schönste Strand ist. Also das zeigt ja so, wie diese Suche nach Freiheit und Abenteuer irgendwie gekippt ist inzwischen.
Kenne selbst ich aus Urlauben und du wahrscheinlich auch, aber man kann sich ja da leider nicht komplett von frei machen, so. Einer der Sätze des Urlaubs immer, aber bei Google stand, der hätte auf.
Genau.
Weil du wieder irgendwo hin bist und sagst, jetzt haben die hier zu, oh Mist, muss ich wieder gucken, was hat noch eine gute Bewertung. Ja, da bin ich auch manchmal, und auch das ist total absurd, froh. Ich kann mich erinnern an eine Situation auf einer Radtour, wo ich froh war, dass endlich der Akku ausgegangen ist von meinem Handy. Weil ich endlich nicht mehr dieser blauen Linie hinterhergefahren bin, weil ich angefangen habe, Leute zu fragen, wo es lang geht. Und dann bin ich halt 2 Kilometer Umweg gefahren. Und es war wie so eine Erleichterung. Das ist echt verrückt manchmal. Und ich kenne das auch von unserem Sohn zum Beispiel, der auch wie alle Teenager viel am Smartphone ist und so. Und der eigentlich immer wieder, wenn er so ein Verbot kriegt oder wir sagen, pass auf, jetzt nehmen wir dir das Ding mal weg, wo ich richtig merke, der ist richtig erleichtert.
Ja.
Ja, dann nimm es mir bitte weg. So. Und das ist auch ein Gefühl, was ich auch manchmal kenne.
Ja.
Was mit Sicherheit hilfreich ist auf Reisen, wenn wir uns vielleicht selbst dann mal das Ding wegnehmen.
Das stimmt. Man kommt sich ja immer so irgendwie so technisch skeptisch vor, wenn man immer so viel aufs Smartphone schiebt. Aber im Grunde ist es dann auch immer so, wenn man mit Leuten redet, Freunde oder so, die sagen aber auch alle das Gleiche. Also jeder ist irgendwie angekotzt, alle sind irgendwie abhängig davon. Ja, es ist jetzt nicht zu viel gesagt, wenn man irgendwie die These aufstellt, der Umgang mit diesem Gerät und dieser Informationsfülle entscheidet irgendwie schon sehr darüber, wie zufrieden wir durchs Leben gehen und wie souverän und wenn man jetzt auch das Leben sieht als etwas, man ist schaffend tätig, Man verbindet sich mit der Welt irgendwie produktiv oder in Freundschaften oder so, dann ist es so der Output und dann hat man aber auch Input, der dazu führt, dass man eben Dinge tut und sich für Dinge interessiert und neugierig ist und was Neues erfährt. Und im Grunde ja diesen Input zu steuern auf eine gute Art, ist ja schon einfach ein ultra wichtiger Lifehack irgendwie. Und wenn man jetzt sagt, oder das irgendwie aus der Hand zu geben oder da nicht mehr so mündig zu sein, Klar, das beeinflusst total die Qualität von allem, was wir tun. Deswegen ist es eben nicht irgendwie trivial zu sagen, oh, das Smartphone ist irgendwie blöd oder das macht Sachen schlechter.
Am schönsten sind ja die Momente, finde ich, wo du sagst, ich habe vergessen zu fotografieren und ich habe vergessen ins Handy zu gucken, weil halt einfach die Momente so besonders waren, weil da irgendwas war, was dich, deine Aufmerksamkeit gekriegt hat. Wobei das ja auch, es ist nicht so einfach, weil du musst ja, glaube ich, oft auch durch so Langeweile-Momente erstmal durch, damit was entsteht. Und in diesen Langeweile-Momenten, ich sage mal jetzt in Anführungszeichen, Langeweile-Momenten, also die, in denen du vielleicht sonst dieses Muster hast, einfach zu dem Gerät zu greifen oder irgendwas zu gucken, dich irgendwie abzulenken, das nicht zu tun, um dann in so einen anderen Modus zu gelangen. Aber da musst du schon dann erstmal durch, ne? Das kannst du ja nicht so umschalten, oft.
Ja, total. Also ich glaube auch, weil du gerade das angesprochen hast mit dem Wegnehmen, am besten das Gerät wegnehmen, das ist tatsächlich auch das, was also Experten dazu sagen. Also Leute, die sich zum Beispiel damit beschäftigen, wie Gewohnheiten entstehen und wie wir die ausbilden und wie wir die vor allem auch ändern können, dass die sagen, du musst schon einfach möglichst viel Reibung erzeugen. Also in dem Sinne, dass du irgendwas zwischen den Reiz und die Reaktion bringen muss. Und klar, wenn du jetzt im Urlaub bist, ist natürlich das Einfachste, vermeintlich Einfachste, das Handy wirklich einfach im Hotelzimmer zu lassen und zu sagen, also muss man ja nicht immer machen, aber man kann ja wie früher einfach mal oldschool rumlaufen. Klingt so revolutionär heute und irgendwie auch, als würde da was fehlen, aber das hat man ja früher immer gemacht und gibt es auch interessante Forschung zu, wie der Kopf so kognitive Karten anlegt von Orten, dass wir uns halt orientieren, indem wir vor allem auch uns bewegen, selbst auf unseren Füßen und eben nicht nur Google Maps nutzen. Also klar, ich benutze natürlich auch Google Maps, um Orte zu finden. Und das ist ja auch mega oft hilfreich. Aber gerade an so neuen Orten ist es ja total schön, auch mal einfach rumzulaufen und nicht zu wissen, ah ja, irgendwie der Coffeeshop ist jetzt dreimal rechts, zweimal links noch und ich laufe dem blauen Punkt nach. Es wäre so einfach, das einfach nicht zu machen. Aber ich glaube, dafür muss man eben radikale Maßnahmen manchmal haben. Also ich schreibe auch im Buch, das finde ich eigentlich auch irgendwie sehr treffend so, die radikalste Reiseerfahrung ist heutzutage Flugmodus. Und ich glaube, es ist wirklich so. Ich glaube, es ist wirklich so. Auch bei mir selber wäre das so. Weil es einen wieder in so einen ganz anderen Modus versetzt. Und man muss, aber wie du sagst, man muss da erstmal durch. Und klar, das Gehirn hat dann wahrscheinlich so eine neuronale Autobahn gepflastert und du weißt immer, wenn jetzt die Langeweile dich anschleicht, dann gibt es immer wo was zu tun, wo du die mit vertreiben kannst. Ich glaube ja, aber gerade Reisen oder auch Mikroabenteuer, kleine Auszeiten, sind ja aber genau die wertvollen Momente, wo man mal Zeit hat, Sachen durchzudenken. Also das ist ja auch so beim Reisen, glaube ich, schon so ein ganz starkes Motiv, ne? Man will mal über Sachen nachdenken. Es geht jetzt vielleicht nicht immer darum, sein Leben zu verändern oder so, aber dass man mal mit Abstand auf Sachen guckt, die einen beschäftigen, die man irgendwie mal angehen muss. Dafür braucht man halt einfach Leerlauf. Das kann man nicht planen auch. Das kann man nicht im Kalender sich eintragen. Ich denke jetzt über mein Leben nach. Also es, glaube ich, funktioniert nicht. Und irgendwie so eine Reise entbindet einen von vielen Verpflichtungen. Und es ist halt mega schade, wenn man dann aber das mit so anderem Zeug vollschüttet. Und abends, also klassischerweise ist ja dann auch irgendwie, du hast am Tag was unternommen, irgendwie am Urlaubsort, kommst zurück, bist ein bisschen müde und dann kommt so dieser, ja, erstmal 1,5 Stunden am Handy versacken. An einem Ort, wo du eigentlich nie wieder hinkommst, wo du auch vor die Tür gehen könntest und sagen könntest, ich gehe spazieren, ich lasse das nochmal alles auf mich wirken und es fühlt sich so klein an, aber ich glaube, der Unterschied ist extrem groß. Dann, und auch im Rückblick dann, wie man diese Reise im Rückblick wahrnimmt.
Ich glaube, das Langeweile ja jetzt auch nicht gleich so ein völlig luftleerer Raum ist, sondern dass da wahrscheinlich erstmal, also was passiert ist, dass wir das, was normalerweise unsere Aufmerksamkeit bekommt, dass das nicht da ist und dass wir deswegen denken, hey, hier passiert irgendwie gerade nichts. Aber da ist ja trotzdem ganz viel, auf das wir unsere Aufmerksamkeit dann lenken können, auch wenn das vielleicht nicht extraordinär erscheint, ja, oder spektakulär. Ja. Aber wenn wir das neu lernen, die Dinge zu sehen, die da interessant sind oder Dinge zu entdecken, neugierig durch die Gegend zu gehen, dann ist ja auf einmal nicht mehr langweilig.
Total. Das ist echt eine Erfahrung, die man schnell macht, wenn man sich nicht mal dazu zwingt, zum Beispiel wirklich einfach mal sich an einem Ort keine Ahnung, auf dem Marktplatz oder so oder auch am Strand, sich einfach mal 10 Minuten hinzusetzen und sich dazu zwingen, nur zu beobachten. Und plötzlich fallen einem wieder Dinge auf. Also ich hatte das jetzt zuletzt irgendwie dann, dass man sagt, ah, es ist Sonnenuntergang, ich gehe nochmal ins Meer und ich paddel da einfach mal rum eine halbe Stunde. Also flaches Wasser und die Sonne geht unter. Und dann fallen einem so, keine Ahnung, einem fallen die Farben auf der Wasseroberfläche, wie die sich mit dem Sonnenstand verändern. Und so, man guckt dann so diese schönen Pastelltöne an auf dem Wasser. Und es braucht aber, bis man das so wahrnimmt und registriert. Und das ist aber dann total schön. Gerade auch da, wo andere Menschen sind. Also wenn man jetzt ans Reisen denkt, wieder, wenn man irgendwo ist, wo in einem fremden Land, mit einer anderen Kultur, wo einfach Dinge anders laufen, die Leute anders angezogen sind, irgendwie die Häuser anders aussehen. Ja, so, das schärft halt total die Beobachtungsgabe. Man muss da wirklich sich Zeit für nehmen. Aber es ist wertvolle Zeit. Also glaube ich, ist immer gut, das zu tun.
Ja, und dies auch nicht zu erwarten, ne? Also nicht da gleich so einen Zweck dahinter zu sehen, ist, glaube ich, auch sehr entscheidend. Da sind wir dann wieder bei Hartmut Rosa, den du schon erwähnt hast, und dieser Unverfügbarkeit, die er ja beschreibt. Das heißt, dass du, ja, dass da was passieren kann auf Reisen, ja, oder auch im Austausch mit anderen Menschen, im Austausch mit der Natur, aber nicht muss. Du kannst, es ist keine Garantie da, dass da was passiert. Und du gehst halt einfach da raus, ohne da so einen Zweck zu verfolgen. Und ich glaube, das ist dann auch wieder eine Parallele zu den Erfahrungen aus der Kindheit, dass du ganz oft ja, also hast da manchmal eine Idee, weil du, ja, willst du irgendwas bauen oder so, ne? Aber es verfolgt ja keinen höheren Zweck oder so. Denkst du nicht, ich muss mich jetzt hier erholen oder ich muss hier Stress abbauen oder ich muss hier auf neue Gedanken kommen.
Ja, so. Total. Es ist komplett spielerisch im Grunde, im wahrsten Sinne des Wortes so, ne?
Genau.
Ja, auf jeden Fall. Also das ist auch, was ich im Buch so ein bisschen skizziere, was sind jetzt so Merkmale eigentlich einer guten Erfahrung, und Zweckfreiheit ist definitiv eine Säule da. Also nicht nur Zeit haben, sondern diese Zeit auch irgendwie zweckfrei zu nutzen. Also das, was man eben so mit diesem großen Wort der Muße auch manchmal beschreibt oder des Müßiggangs. Und das ist ja gar nicht nichts tun. Also es ist ja dieses Klischee, im Urlaub nichts tun, das ist ja, das stimmt ja nicht. Ich habe Tage, wo ich, weiß nicht, 8 Stunden gewandert bin und mich brutal erholt fühle danach, obwohl mein Körper wehtut. Weil es halt, es ging halt um nichts, außer irgendwie einen Fuß vor den anderen zu setzen. Klar, man will irgendwo ankommen, auch mal an der Hütte dann. Aber sonst ist es sehr zweckfrei. Und warum fällt uns das jetzt wieder so schwer, eigentlich auch zweckfrei Dinge zu tun? Und es ist halt so ein bisschen diese Hustle-Culture, dieses, auch ein bisschen dieses, ja, du musst irgendwie aus jedem Hobby und jeder Leidenschaft ist doch irgendwie cool, wenn du es noch monetarisieren kannst. Und da sind wir jetzt natürlich auch mal wieder bei Social Media, was dir irgendwie vorlebt, dass du das da irgendwie, ja, keine Ahnung, mit allem irgendwie schaffen kannst, da reich zu werden. Wir sind in unserer Freizeit sehr darauf gepolt, dass Dinge irgendwie einen Zweck haben sollen, wenn auch nur für uns selber. Also, was jetzt schon seit Jahren so unter dem Claim Selbstoptimierung läuft, das hat sich ja nur eher verstärkt. Also ich sehe das krass beim Thema Sport, was ja eigentlich auch, kann man sagen, so ein bisschen zweckfreier Raum ist, war, wo man einfach auch, ja, Stress abbaut, über Sachen nachdenkt. Man macht das irgendwie, um einfach Spaß runterzukommen, zu haben, Spaß, ja, zu haben, Natur zu genießen.
Ja, einfach spielerisch.
Einfach, ja, genau, ja, um seiner selbst willen im Grunde. Ja. Also laufen durch den Wald ist einfach um seiner selbst willen schön, aber ich sehe dann halt schon, dass die Leute ihre Pulsuhren tragen, ihre Runs tracken und irgendwie dann hochladen und vergleichen und irgendwie dann wird noch der VO2-Max-Wert optimiert und so. Ich hadere sehr damit, weil ich glaube, das unterwirft eigentlich Bereiche, die noch zweckfrei waren, auch wieder so einer Zielverfolgungslogik. Beim Reisen, ja, es ist dieses, sich, genau, was wir gerade schon hatten, dieses sich auf was Unverfügbares einlassen, wo der Zweck sich vielleicht erst hinten herausstellen wird. Ja, also man guckt vielleicht auf eine Reise zurück und stellt fest, ah ja, das hat das und das mit mir gemacht, aber es war vorher jetzt eigentlich gar nicht klar oder ich habe das nicht angestrebt aktiv. Ja.
Wenn wir mal jetzt uns fragen, was können wir jetzt tun? Steht jetzt ein Urlaub an? So. Wir haben diese erste Ebene, die haben wir so ein bisschen außen vor gelassen bislang. Also wie sollten wir denn eigentlich auch umweltbewusst reisen und nicht nur umweltbewusst, sondern auch mit Respekt vor der lokalen Bevölkerung zum Beispiel. Und dann geht es ja nicht nur um irgendwelche urtümlichen Stämme, sondern es geht um Großstädte, Zentren von Großstädten, wo keine Einheimischen mehr wohnen können, weil es einfach viel zu teuer geworden ist, weil da alles voller Airbnb-Wohnungen ist. Was können wir denn tun, wenn wir jetzt auf unseren Urlaub gucken, um ein bisschen besser in Anführungszeichen unterwegs zu sein? Also welche Wohnung mieten wir, wenn es nicht die Airbnb-Wohnung im Zentrum ist? Wie reisen wir? Einmal so im Außen, aber vor allen Dingen dann eben auch mit welcher Haltung?
Ja, also was diese Airbnbs angeht, muss ich auch sagen, dass ich inzwischen lieber ins Hotel wieder gehe, also vor allem in Städten oder auch in irgendwelchen kleineren Orten, weil, also es liegt nicht nur daran, dass die meisten Airbnb-Wohnungen so wahnsinnig generisch geworden sind, sondern auch, weil man ja zumindest bei einem Hotel sicher sein kann, das hat irgendwann mal eine Lizenz bekommen, das darf hier sein, das erfüllt sozusagen den Zweck Fremdenverkehr, um dieses alte Wort zu benutzen, Tourismus. Und bei Airbnb weiß man es echt oft nicht einfach. Klar, es gibt auch registrierte Wohnungen und dann werben die Hosts da mit ihren Lizenzen und so. Aber ja, also ich würde sagen, das gute alte Hotel kann man ruhig wieder entdecken. Klar, also ich bin jetzt auch nicht jemand, der immer irgendwie familiengeführte, inhabergeführte kleine Unterkünfte besucht. Und ich war auch schon in großen Hotels. Aber natürlich ist es tendenziell im Grunde besser, in einer Familienpension zu übernachten, als in irgendeinem großen TUI-Hotel oder so. Da hat man auf jeden Fall einen kleinen Hebel. Das ist so eine Sache, ist natürlich auch Typsache und man muss ja auch nicht irgendwie der perfekte Reisende sein. Es geht ja darum, irgendwie das aber mitzudenken und zu gucken, wo kann ich einen kleinen Beitrag vielleicht leisten. Es ist, glaube ich, illusorisch, das hatten wir auch schon am Anfang gesagt, dieser Flugscham ist so ein bisschen weg und ich glaube, es ist auch unrealistisch, Leuten, oder es ist auch nicht zielführend, Leuten einzureden, dass jetzt Fliegen schlimm ist und wenn sie das doch tun, sind sie irgendwie blöde oder böse Menschen.
Das ist natürlich noch die vorgelagerte, wie kommen wir überhaupt dahin, wo wir übernachten? Die vorgelagerte Frage, aber ich glaube, das ist uns allen klar, dass wir im besten Fall nicht fliegen.
Genau, also das wäre am besten fürs Klima. Jetzt kann man da zumindest, also da kann ich mich jetzt schwer hinstellen, natürlich als moralische Stimme, weil ich auch viel reise. Das ist aber ein schönes Beispiel, wo man auch sagen kann, man kann ja eine kleine gute Tat tun, auch wenn man vielleicht eine große versäumt. Es ist ja am Ende jetzt auch kein Nullsummenspiel. Und so, wenn man jetzt sagt, ja, man will irgendwie sich diesem Erlebnisdruck widersetzen und das ist ja dann, worauf es hinausläuft. Weniger sehen, länger bleiben, das Tempo rausnehmen. Das führt ja automatisch schon oder sehr oft zu einem emissionsärmeren Reisestil, weil man dann vielleicht sich den Inlandsflug spart und lieber den Zug nimmt und langsamer bummelt oder einfach schlicht ergreifend, wenn man in einem großen Land sagt, ja, ich konzentriere mich jetzt mal auf eine Region und bin da einfach länger und tauche tiefer ein, statt zu sagen, oh, ich muss jetzt doch nochmal 300 Kilometer fliegen, um noch 3 Tage dieses eine kleine Highlight mitzunehmen. Also um es konkret zu machen, ist vielleicht jetzt ein schlechtes Beispiel, weil natürlich der Flug da dorthin, ja, wenn ich jetzt nach Chile fliege, sind es wahnsinnig viele Emotionen auch, aber auch Emissionen, kann man jetzt darüber streiten, ob das dann noch eine Klimaleistung ist, zu sagen, ich spare mir dann da die Inlandsflüge oder wenn ich jetzt eine Weltreise mache. Aber trotzdem kleine, also das sind ja auch kleine Sachen, wo man doch einen kleinen Hebel hat. Also ich glaube, wenn man mit weniger Tempo reist und weniger erlebnisgetrieben, dann ist man auch langsamer unterwegs und dann nutzt man vielleicht auch langsamere Verkehrsmittel. Ich würde es jetzt vermeiden, irgendwie für, was man ja früher so gemacht hat, als Ryanair so günstig war, ja, ist man mal für 3 Tage irgendwo hingeflogen. Also das wird weder dem Ort gerecht, noch der eigenen Erholung und es ist auch irgendwie Panne. Also dann würde ich sagen, lieber den einen Wochenendtrip sparen und dann mal eine Woche irgendwo hin oder halt mit dem Zug anreisen. Da hat man selber mehr von und ja, die Umwelt letztendlich auch. Und du hattest ja auch das Thema so ein bisschen Haltung angesprochen, ja, und genau. Respekt. Also man beobachtet halt schon viel auf Reisen, dass so gerade jetzt irgendwie bei meiner Generation, Millennials, junge Leute, weiß ich, Backpacker, dass viele halt mit so einer Anspruchshaltung durch die Welt reisen. Naja, man ist halt so mit diesem Mantra aufgewachsen, wir sind keine Touristen, ja, also meine Generation, so, ja, wir sind Traveler, wir machen es anders als unsere Eltern und wir sind da sowieso eine ganz andere Kategorie und wir fahren mit den öffentlichen Bussen und essen Streetfood, was auch gut ist, aber das sorgt halt oft für so eine Anspruchshaltung, glaube ich, dass man sich für was Besonderes hält, dass für einen selbst vielleicht auch andere Maßstäbe gelten und ja, letztendlich auch dieses Zerrbild, das habe ich selbst schon beobachtet, dass man dann um wahnsinnig kleine Beträge feilscht mit irgendwem, weil man denkt, ich will jetzt auch hier wie ein Local nur die Preise bezahlen. Und das ist aber irgendwie oft eine, glaube ich, eine falsche Haltung. Mein Plädoyer ist halt so ein bisschen, dass man sagt, mit Dankbarkeit und Demut zu reisen, würde uns auf jeden Fall gut tun, weil das ist ja auch erstmal keine Leistung zu sagen, ich buche für 900 Euro einen Flug nach Thailand. So, da weiß ich nicht, das ist ja eigentlich nur, weil wir in einem Land aufgewachsen sind, wo es uns gut geht, wo wir einen guten Job haben. Und klar ist es individuell schön, wenn man irgendwie gearbeitet hat, man kann sich das leisten und dann macht man diesen Urlaub. Das will ich jetzt gar nicht kleinreden, aber es ist jetzt auch nichts, wofür wir uns irgendwie so einen Orden anheften. Ich finde, wenn man das so ein bisschen durchdringt und seine Rolle als Tourist akzeptiert, reißt es sich irgendwie auch leichter und vergnügter. Und dann kommt man auch ein bisschen weg von dieser, ja, auch so ein bisschen dieser Reisecompetition, die man dann oft so in Hostels auch früher hatte. Irgendwie, wer war jetzt entbehrungsreicher und härter unterwegs und ist öfter mit dem 19-Stunden-Bus gefahren. Und das ist halt so ein bisschen so ein Wettbewerb auch um das vermeintlich authentischste Reisen. Aber ich glaube, ja, es hilft eigentlich, diese Frage so ein bisschen auszuklammern, ne? Was ist jetzt, also bin ich jetzt authentisch, mache ich authentische Erlebnisse? Also klar gibt es da verschiedene Kategorien, ja. Also ich werde sicherlich irgendwie mehr erfahren über ein Reiseland, wenn ich Couchsurfe oder vielleicht dann bei irgendjemandem zu Hause bin, der sagt, komm, iss doch heute Abend mit uns zu Abend, als wenn ich jetzt in ein internationales Hotel gehe. Aber trotzdem ist so diese Suche nach Authentizität ja auch so ein kleiner Fetisch geworden, so von dieser Traveler-Generation, wo ich mich ja auch immer selbst zu zähle. Also es ist ja gar nicht, dass mich darüber erheben will.
Ich finde immer, wenn man die so wirklich auf die Spitze treibt, ne, wenn du das, wenn du wirklich authentisch willst, dann wird es auch oft ungemütlich so, ne? Dann ist es aber, hat es gar nichts mehr damit zu tun mit der romantischen, folkloristischen Vorstellung, die du vielleicht von dem Authentischen hast.
Ja, genau.
Weil das Authentische ja anders ist.
Genau, also ich glaube, das würde schon, also wenn man jetzt auf Reisen ist, dann einfach eben nicht darauf beharren, dass man exakt die gleichen Preise zahlt wie die Einheimischen zum Beispiel. Das finde ich immer so, auch einfach großzügig sein. Ich finde, wenn man das Geld hat, 1000 Euro für einen Flug irgendwohin auszugeben oder auch nur 500 oder 300, dann muss man jetzt nicht mit irgendeinem Straßenverkäufer niggelig sein und wenn man sich da irgendwie eine Kokosnuss holt oder so.
Noch so ein paar ganz konkrete Hacks vielleicht.
Ja.
Also wir haben schon gesagt, Flugmodus, also Smartphone in Flugmodus. Dann flanieren ist ja so ein schönes altes Wort, was du auch benutzt und auch schon beschrieben hast, worum es dabei geht. Also wirklich einfach mal rumlaufen, so, ohne großes Ziel. Anti-Sightseeing ist ein weiterer Begriff, den du verwendest in dem Buch. Also weniger machen.
Ja, absolut.
Weniger auf die Liste schreiben. Was haben wir noch? Was können wir noch mitnehmen so für unsere nächste Reise?
Ich glaube, ich benutze auch diesen Begriff des Reisekompass. Also sich tatsächlich mal, also es klingt jetzt auch wieder so ein bisschen trivial, aber sich ein bisschen fragen, was interessiert mich an einem Land eigentlich wirklich oder an einer Region? Also viele Reisen, habe ich den Eindruck, entstehen so mit diesem Impuls, ich will was erleben, ah ja, da könnte es nett sein, was gibt's denn da? Und dann guckt man so, was sind die Highlights? Aber ich glaube, sich so vor jeder Reise nochmal ein bisschen auch mit den eigenen Bedürfnissen auseinandersetzen, auch mit den eigenen Interessen und da dann ja durchaus recherchieren, das ist total hilfreich, weil das, wenn man so einen Reisekompass hat für sich selber, dann fühlt man sich auch nicht so unter Druck gesetzt, jetzt zu sagen, ich muss jetzt diese angebliche Sehenswürdigkeit, die man gesehen haben muss, auch irgendwie abhaken. Ja, ich will wissen, was das jetzt mit mir macht, wenn ich irgendwie eine Woche mit dem Mietwagen durch Montenegro fahre. Oder ich will wissen, was die Menschen hier zu sagen haben. Das ist eine ganz andere Leitfrage als, was sind die drei coolsten Bergseen oder was sind die drei schönsten Bergseen, die ich sehen muss. Das hilft auf jeden Fall, sich das aufzuschreiben. Und wir haben ja schon darüber gesprochen, so es gibt viel so Overplanning, Checklisten, vollgetakteter Reiseplan. Also ich glaube, es hilft wirklich ganz konkret, Tage nicht zu verplanen. Man kriegt ja auch erst vor Ort ein Gespür dafür, was einen eigentlich so interessiert auch. Und wenn man dann immer schon alles vorgebucht hat und weiß, hier morgen müssen wir aber in dem Hotel sein, kann man auch nicht mehr davon abweichen. Ja, nicht alles vorbuchen, definitiv. Nicht immer nur einen vorgefertigten Ausflug buchen, sondern selbst aufbrechen und da dann auch vielleicht recherchieren. Also ich bin jetzt gar nicht gegen Planung, aber es ist halt gut, wenn man ein bisschen in die Tiefe geht und dann bei dem, was einen anspricht und was so den eigenen Leidenschaften entspricht, da aber dann irgendwie mit Substanz reingeht. Ja? Also man kann ja nach London fahren und sagen, ey, ich will jetzt irgendwie ein Wochenende nur Vintage-Klamotten suchen, weil ich weiß, hier gibt es irgendwie, oder Platten, alte Platten so. Das ist so ein cooler Reisezweck, ja. Oder kann ja auch sowas sein wie, habe ich auch Freunde, die gehen nur essen. Also das kann man jetzt natürlich auch als Konsum.
Sucht das beste Croissant in Paris.
Genau, das kann man natürlich jetzt auch als Konsum empfinden und es ist sicherlich auch und es ist auch ein bisschen natürlich Erlebnis-Chasing, aber das ist ja irgendwie, das ist irgendwie dann aber ein besserer also du erfährst dann auch vielleicht mehr über ein Reiseland, über die Küche, als wenn du überall immer nur mal so oberflächlich was mitnimmst. Ja?
Vor allen Dingen, wenn du es dann ohne Smartphone machst, ne? Und ohne Google-Bewertung und dann wirklich fragst.
Genau. Das wäre so die Königsklasse, dass du wirklich irgendwie in ein Restaurant gehst, in Austausch trittst und dir jetzt nicht diese Liste mit Restaurants machst, die du irgendwie abklapperst. Aber es kann ja, es fängt ja bei so kleinen Sachen an. Also man kann ja zum Beispiel in ein Restaurant gehen und aus Prinzip immer das bestellen, was man nicht versteht oder was man nicht kennt. Oder
das, was der Gegenüber bestellt.
Oder ich finde auch, einfach immer der Empfehlung des Chefs folgen. Also es ist ja auch wieder dieses Unverfügbare. Ja, man hat irgendwie Angst, es schmeckt nicht. Oder man nimmt lieber das, was man kennt. Ja, aber es ist ja irgendwie, macht aber irgendwie trotzdem mehr Freude und ist auch vielleicht dann toller, wenn man irgendwas probiert, was man noch nicht kennt. Also das zeigt ja, das sind so ganz viele kleine Sachen, also kleine Schalter, die man auf Reisen umlegen kann. Das muss jetzt gar nicht, man muss jetzt nicht anfangen, irgendwie sich todesmutig in den 20-Stunden Nachtbus zu quetschen und sagen, wow, das wird jetzt meine Erfahrung hier. Das sind so ganz viele kleine Dinge, wo man einfach sich häufiger einlassen kann auf einen Ort. Und eben ja mit dem Reisekompass, dass man sich treiben lässt von seinen Hobbys. Also dazu vielleicht auch noch ein Satz. Für viele ist Reisen ein Hobby und damit geht einher Sehenswürdigkeiten besuchen. Aber sich vorher zu fragen, was sind meine Hobbys, Leidenschaften, Interessen und dann zu sagen, ja, wo finde ich eigentlich gute Orte dafür? Oder was finde ich an dem Ort, den ich besuche, was in diese Richtung geht?
Ja, früher waren Reisen und auch Abenteuer, Expeditionen ja immer damit verbunden, auch was herauszufinden, was Neues zu entdecken, ja, aber was irgendwie auch Wissen zu generieren für einen selbst, was rauszufinden. Und das ist mit Sicherheit ein Stück weit verloren gegangen. Es ist ganz schön, das wieder reinzubringen ins Reisen. Und wir nehmen uns ja einerseits, nehmen wir uns, wie wir sind, ja immer mit hin. Das vergessen ja auch viele an den Ort, an den wir reisen. Wir sind ja immer selber dabei, so mit all dem, was wir mitbringen, auch an Themen. Auf der anderen Seite ist ja aber auch so ein neues Umfeld immer eine schöne Möglichkeit, wenn wir jetzt auf dieses Herausfinden von etwas Neuem nochmal von einer anderen Perspektive gucken, über uns selbst was Neues herauszufinden und mal experimentell die Person sein können, die wir immer eigentlich sein wollen und zu Hause es nicht schaffen. So. Mhm. Das ist, finde ich, auch ganz interessant als so eine kleine Challenge. Also ganz einfaches Beispiel, ich bin immer schüchtern zu Hause. Also ich habe Probleme, Leute anzusprechen und so weiter. Dann, ja, da kennt dich keiner. Dann sei doch mal so, wie du eigentlich gerne wärst. Ne? Und guck, wie sich das anfühlt einfach,
ja,
wenn du nicht in deinem Umfeld bist.
Ja, total, total. Und das ist ja, die Reise ist ja echt der perfekte Anlass dafür. Man kann wirklich komplett aus allen Rollenerwartungen rausschlüpfen. Ne? Ich glaube, dafür muss man aber wirklich alleine reisen. Also ich bin ja ein großer Fan des Alleinereisens.
Klar, sonst hast du wieder deine Rolle.
Genau, du bist definitiv in der Rolle. Also muss man ja nicht ständig machen und so, aber immer mal wieder, weil man sich eben selbst viel besser kennenlernt und eben auch die Seiten an sich, die man auch vielleicht mehr zum, man muss ja kein ganz anderer sein, aber die man auch gerne an sich mehr ja sehen würde oder ja kennenlernen möchte. Also meine Freundin hat mal, ja, die ist jetzt vielleicht nicht so viel alleine gereist, aber die war dann mal in Marokko auf so einem Retreat und hat dann fremde Leute kennengelernt. Da sowas ist ja auch was, wo man sich dann eine Erfahrung aussetzt und auch in den Augen anderer ja auch anders gesehen wird. Aber da wäre es jetzt nicht hilfreich gewesen, wenn ich dabei gewesen wäre. Ne? So.
Hast du Hoffnung, wenn wir nochmal an den Anfang des Gesprächs zurückblicken, das Reisen ist zerstört, kaputt, dass da vielleicht wieder was zusammengesetzt werden kann?
Also ich glaube nicht so an Oder man hat es, glaube ich, ja auch gesehen, dass mit so einer, ob es jetzt beim Klimawandel ist oder was auch immer, so diese Moralkeule, das verschreckt die Leute eher. Das ist, wenn man irgendwas Gutes erreichen will, aber dann taktisch, strategisch nicht der richtige Weg. Und ich bin eigentlich auch überzeugt, dass viele Sachen sich ändern werden, erst wenn Leute individuell erkennen, dass die Art und Weise, wie sie Dinge tun, ihnen nicht so viel bringen. Also wie so eine Art Egoismus, der dann aber irgendwie einen guten Effekt hat. Also einfach gesagt, wenn ich merke oder wenn ich feststelle, dass eine 3-Tage-Städtereise mit dem Flugzeug eigentlich wirklich Panne ist, dann werde ich diesen Flug nicht machen. Ja. Genau, dann werde ich den Flug nicht machen. Und dann habe ich damit irgendwie was Gutes getan. Also und ich glaube, wenn sich du die Erkenntnis durchsetzt, dass dieses langsame Reisen, dieses vielleicht auch weniger Reisen, also seltener Reisen und dafür länger bleiben, dass das eine bessere Erfahrung für uns ist, dann bewegt sich dadurch ja auch schon viel oder manches in eine richtige Richtung. Deswegen ja, da habe ich schon Hoffnung, dass das so ein Bewusstseinswandel wird oder könnte ich jetzt natürlich auch sagen, mit meinem Buch will ich da so einen ganz kleinen Anstoß geben, in die Richtung zu denken. Natürlich auch irgendwie selbstkritisch und wenn ich so an mein eigenes Reiseverhalten denke, glaube ich schon, dass da auch eine große Sehnsucht ist nach, auch wenn das so ein Buzzword ist, irgendwie Entschleunigung und auch nach dem, jetzt sind wir wieder bei Hart und Rosa, Resonanz, also nach eigentlich einer tiefen Connection zur Welt. Das ist, glaube ich, schon was so in unser Bewusstsein sinkt, dass wir irgendwie die Erlebnisrate zu steigern, immer mehr zu machen, dass das nicht diesen Effekt hat. Ja, die gesellschaftlichen Umstände verlocken uns halt immer in die oder ziehen uns so in die gegengesetzte Richtung, aber ich glaube, da wird es in verschiedenerlei Formen so Gegenbewegung geben und das sieht man auch schon.
Ja, das glaube ich auch. Ich glaube, es wird beides geben, ne? Auch in Zukunft. Natürlich ist es das eine, was in eine ganz andere Richtung geht und dann eben, wie du sagst, so eine Gegenbewegung. Und manchmal muss es ja auch für einen persönlich erstmal nochmal schlimmer werden, damit es dann besser wird, damit man selber eben was verändert einfach und irgendwann dann auch so eine Erkenntnis kommt. Aber da auch offen für zu sein, für so Erkenntnis und sich selber zu hinterfragen und das eigene Verhalten zu hinterfragen, auch das eigene Reiseverhalten zu hinterfragen und sich mal neuen Erfahrungen zu öffnen. Also da vielen Dank für den Einblick. Ich kann wirklich nur empfehlen, da mal in dein Buch auch reinzuschauen, weil, das habe ich dir vorhin schon gesagt, bevor wir die Mikros angemacht haben, ich da ganz, ganz oft zustimmend genickt habe und da finde ich sehr, sehr kluge Gedanken und schöne Formulierungen drin. Also das lohnt sich sehr, da mal reinzugucken. Wie sieht es denn für dich aus? Was sind deine nächste Reise? Geht es irgendwo auf den Berg? Du hast auch ein Buch geschrieben, das heißt Gipfelrausch.
Ja,
also du bist wirklich auch ein Bergfreund. Ne?
Ich bin ein Bergfreund, ich bin ein Outdoor-Freund und wenn man jetzt überlegt, ja, wie will ich jetzt eigentlich in Zukunft reisen, dann würde ich auch sagen, noch mehr auf meinen eigenen zwei Füßen. Noch mehr im Nahraum. Klar kann man sagen, ich habe jetzt natürlich auch schon viel gesehen und Reisen ist mein Beruf, deswegen ist natürlich meine Perspektive auch immer verzerrt, aber ich mag so den Gedanken, wenn ich aus verschiedensten Gründen jetzt nicht mehr reisen könnte weit, ja, irgendwie, keine Ahnung, Fliegen wird extrem teuer, ich habe andere Verpflichtungen, muss mich um Menschen kümmern und deswegen kann ich nicht mehr so viel reisen, dann weiß ich aber irgendwie immer so, ja, Österreich ist immer noch da und die Berge und da gibt es immer einen Gipfel, auf den man noch hoch könnte, aber die nächste Reise geht jetzt erstmal auf die Lofoten tatsächlich und wir, also mein bester Kumpel und ich, wir ja tracken mit Rucksackzelt und Trockennahrung eine Woche über die Lofoten. Ich weiß natürlich, die Lofoten sind irgendwie schön und Berge und Meer und irgendwie die so, aber ich google das wirklich nicht. Also ich mache es wirklich nicht. Ich gucke mir nicht jetzt an, ich mache keine Recherche. Wo sind die tollsten Spots? Wenn du da um 7 Uhr morgens auf dem Felsplateau stehst, dann hast du die geilste Aussicht. Mache ich wirklich alles nicht. Habe ich keinen Bock drauf. Und wir machen das so, wie wir das auch schon mal gemacht haben in Skandinavien. Einfach wir laufen los, wir gucken, wo der Tag uns hinführt, wo ein schöner Zeltplatz ist. Wir lassen die Natur auf uns wirken. Das Wetter, wie auch immer, was auch immer es uns bringt an jedem Tag, wir reagieren darauf, wir lassen es auf uns wirken. Wir machen das Beste draus. Wir wollen irgendwie intensiv die Natur erleben, also möglichst eben ja ohne Dach über dem Kopf. Also dann Zelt schon, aber ich nehme auch meinen Biwaksack mit. Dann gucken, was diese Woche mit uns macht und da freue ich mich schon sehr drauf, ja.
Das klingt sehr gut. Ich habe tatsächlich auch eine Woche im Flugmodus vor mir.
Oh wow, also sehr jetzt, cool.
Ja, doch im Juli in den Pyrenäen eine Woche wandern. Das ist sowas, was wir irgendwann eingeführt und bis dato beibehalten haben, dass wir mit der Familie eine Woche im Sommer zumindest ohne technische, also ohne digitale Geräte, also ohne irgendwo online angeschlossen zu sein. Selbst fürs Fotografieren habe ich so eine, dann eine extra Kamera, mache ich nicht mit dem Smartphone und auch nicht zu viele Fotos eine Woche lang. Mittlerweile sagen die Kinder da vorher so, oh, müssen wir das nochmal? Aber es ist immer gut bis jetzt. Also das dauert dann einen Tag, nicht mal ein paar Stunden und dann ist es ja auch vergessen, so dass da irgendwo noch im Rucksack so ein Gerät liegt.
Finde ich, klingt richtig, richtig geil. Hätte ich auch große Lust drauf. Also wirklich so als Selbstexperiment und zu gucken, was das mit einem macht. So.
Ja, und auch tatsächlich mit Karte dann, ne? Also nicht dann navigieren, sondern mit Karte und gucken und auch Biwak beziehungsweise Zelten. Das ist in Frankreich oder Spanien, das ist so ein bisschen die Grenzregion, wo wir da unterwegs sind, ist das dann teilweise auch in den Bergen nochmal ein bisschen lockerer als jetzt zum Beispiel in den Alpen. Mhm. Also Lofoten, Skandinavien ist ja eh entspannt mit jedermanns Recht. Ne? Aber da gibt es dann so Regelungen, wie du musst, ich glaube, 2 Kilometer von der nächsten Straße entfernt sein und vor 9 Uhr morgens dann abgebaut haben und so. Aber schon so Regeln, mit denen man dann gut arbeiten kann und dann kannst du da zelten.
Ja, klar, das klingt super. Wie gehst du damit um, dass du denkst, ich müsste jetzt eigentlich schon mal in die Mails schauen, vielleicht ist da doch irgendeine Anfrage, die jetzt total wichtig ist.
Kann ich zumindest für eine Woche, kriege ich das hin, dass ich das ausblende.
Also das finde ich bewundernswert. Oder ich habe es noch nicht ausprobiert, aber ich stelle es mir wirklich befreiend vor.
Ja.
Gerade so am Tag 2, 3 ist so ein bisschen wie Fasten, habe ich das. Also ist ja auch wirklich literally also Fasten eigentlich.
Mir geht es oft so bei sowas und beim Urlaub generell. Ich habe vorher, vor der Abfahrt, habe ich so unfassbaren Stress noch, so viel zu tun. Und dann mache ich bis in die Nacht rein noch das. Mhm. Und wenn es dann in den Urlaub geht, dann ist aber auch, dann kann ich auch so die Hände hochmachen und sagen, okay, jetzt bin ich aber auch im Urlaub.
Ja.
Natürlich gucke ich im Urlaub auch in meine Mails, also grundsätzlich im Urlaub, aber auf dieser Wanderung, das mag ich dann daran, wirklich auch immer nochmal zu sagen, also ganz bewusst nochmal für sich, wie man das auch immer dann tut, klar zu machen, das ist jetzt hier was Besonderes.
Ja. Ja.
Das kann ja über irgendein Ritual sein, man jetzt über eine Schwelle tritt, wo man irgendwo was hinlegt und ich sage, wenn ich über diese Schwelle getreten bin, dann ist was anders als diesseits der Schwelle.
Ja.
Oder einfach zu sagen, pass auf, wir machen das einmal wirklich im Jahr, wir machen die Handys aus und dann ist es so, dem irgendwie nochmal eine Bedeutung zu geben, wie auch immer man das hinkriegt und sagen, das ist jetzt hier eine Challenge oder egal wie man das nennt, ja, aber das nicht einfach so dahin fließen zu lassen, wie als wäre es so ein normaler Urlaubstag dann auch, also jetzt ganz explizit auf diese Wanderung in unserem Urlaub bezogen.
Finde ich richtig cool.
Ich bin auch gespannt wieder drauf. Ich freue mich aber auch total drauf. Das ist wirklich was, worauf ich mich immer sehr freue, im Großen, aber auch im Kleinen dann. Also dieses Gefühl, habe ich neulich auch eine ganze Podcast-Folge drüber gemacht, wenn du aufbrichst und es eigentlich offen ist, was vor dir liegt. So, ich liebe das.
Oh ja, das ist eines der schönsten Gefühle eigentlich.
Ja, wenn du weißt nicht, wer dir heute begegnet, was du genau erlebst, wo du landest, so, aber da so rein, da geht bei mir das Herz auf, tatsächlich immer so.
Ja, da ist auch das so, wie Reisen früher oft war und heute denke ich auch, muss man da mehr für tun, damit es so wird.
Das stimmt, ja.
Aber also, es ist nicht jetzt so im Sinne von Arbeit, so, aber so im Sinne von die richtigen Bedingungen setzen selber. So eigentlich genau, wie du es jetzt auch machst, ne, dass man... Ja. Sagt so,
aber dann funktioniert es und das hilft aber, glaube ich, enorm. Wirklich so ein paar Tools zu haben und vielen Dank. Es waren ja auch heute ein paar dabei. Ich glaube, ohnehin viel Inspiration dabei. Wird jetzt rattern bei denjenigen, die es gehört haben und das wünsche ich mir immer, dass es so ein bisschen rattert und dass jeder für sich selbst schaut, was bedeutet das denn für mich und wie kann ich dann möglicherweise was verändern oder alles so belassen, wie es ist.
Ja, also vielen Dank. Hat mich sehr gefreut, dass ich hier sein konnte bei dir heute und unseren Austausch und ein bisschen erzählen konnte und hat mir auch großen Spaß gemacht, ein bisschen zu erzählen und Ideen auszutauschen.
So solltest du in Berlin oder bei Berlin leben oder gerade in Berlin sein und diesen Podcast rechtzeitig hören, dann hier für dich der Hinweis, dass am Mittwoch, am Tag nach Erscheinen dieser Podcast-Folge, Mittwoch, den 17. Juni in Berlin-Mitte in der Z-Bar um 20 Uhr die Premierenlesung mit Philipp ist zu seinem Buch Travel is Broken und der Eintritt dort ist sogar frei. Also wenn du die Möglichkeit hast, lass dir das nicht entgehen. Alle Infos zu dem Buch, die packe ich natürlich auch nochmal in den Newsletter rein, der diesen Podcast begleitet. Der erscheint immer am Sonntag und abonnieren kannst du den unter christophförster.com/frei raus. Gibt's immer weiterführende Links und Infos zu den Themen aus dem Podcast und darüber hinaus. Was ich da gerade neulich auch schon mal reingesetzt habe, ist die Info, dass ich am 6. Juli gemeinsam mit dem Zeise-Kino in Hamburg-Ottensen einen Filmabend veranstalte. Und zwar zeigen wir als exklusive Vorpremiere, der Film kommt nämlich eigentlich erst 3 Tage später in die Kinos, einen französischen Spielfilm über 2 etwas in die Jahre gekommene Männer, die sich auf Fahrräder schwingen und von Frankreich bis ans Schwarze Meer fahren auf einer Route, die der Sohn von einem von den beiden, der verstorbene Sohn, mal gemacht hat und zu dessen Ehren die beiden, die eigentlich wenig mit Fahrradfahren zu tun haben, diese Route nun nachfahren. Ist ein sehr schöner Film, den präsentieren wir 20.30 Uhr. Und um 18 Uhr vorher zeigen wir nochmal Abenteuerland, den Film von Kai Hattermann über meine Reise mit dem Stand-Up-Paddleboard und zu Fuß von der Zugspitze bis nach Sylt. Das wird mit Sicherheit ein sehr, sehr schöner Kinoabend, auch eine Möglichkeit, einfach sich mal auszutauschen. Ich bin auf jeden Fall mit viel Zeit vor Ort. Wenn du da kommen magst, dann findest du alle Infos auf der Website des Zeise-Kinos in Hamburg. 6. Juli. Auch die Infos werde ich in aller Kürze nochmal in den Newsletter reinpacken. Ich danke dir fürs Zuhören heute. Freue mich, wenn du nächsten Dienstag wieder dabei bist. Da gibt es natürlich eine neue Folge frei raus. Und bis dahin wünsche ich dir eine gute Zeit.